unbedeutenden Ameise. Rafada, grundlose Barmherzigkeit. Zumukam, so geneigt. Kalaya, mit seinen vollständigen Bestandteilen. Ikshvaku, Maharaj Ikshvaku, in der Dynastie der Sonne. Bangse, Familie. Avatiya, indem er herabstieg. Mudoho, des Vaters oder des toten Meisters. Nideshe, auf Anweisung des. Tishtan, sich aufhalten. Ranam, im Wald. Sadaita Nuja, zusammen mit seiner Frau und seinem jüngeren Bruder. Avivesha trat ein in Jasmin, dem gegenüber. Virudya, rebellisch sein. Dashakandaraha, Ravana, der 10 Köpfe hatte. Atim, großes Ehrend. Achar, erreichte. Übersetzung. Dank seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber allen Lebewesen im Universum erschien der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, zusammen mit seinen vollständigen Bestandteilen in der Familie Maharaj Ikshvakus, als der Herr Sitas seiner inneren Kraft. Auf Anweisung seines Vaters Maharaj Dasharath begab er sich in den Wald und lebte dort viele Jahre mit seiner Frau und seinem jüngeren Bruder. Ravana, der in materieller Hinsicht sehr mächtig war und 10 Köpfe auf seinen Schultern trug, machte sich eines schweren Vergehens gegen ihn schuldig und wurde so letztlich vernichtet. Und dieser Vers kommt aus dem 2. Kanto, wo die regelmäßig erscheinenden Inkarnationen ganz kurz in einer Zusammenfassung behandelt werden. Dieses 2. Kanto gibt eine Art Vorschau auf spätere Kantos, in denen dann diese Inkarnationen ausführlicher beschrieben werden. Wir werden heute viel aus dem 9. Kanto lesen, wo das, was hier in Samenform, ein Nukleus sozusagen, präsentiert wird, weiter entfaltet ist. Erläuterung. Sri Rama ist die höchste Persönlichkeit Gottes und seine Brüder Bharata, Lakshman und Shatrughna sind seine vollständigen Erweiterungen. Alle 4 Brüder gehören zum Vishnu-Tattva. Sie waren keine gewöhnlichen Menschen. Es gibt viele gewissenlose, unwissende Kommentatoren des Ramayans, die die jüngeren Brüder Sri Ramachandras als gewöhnliche Lebewesen darstellen. Doch hier im Srimad Bhagavatam, der authentischen Schrift über die Wissenschaft von Gott, wird eindeutig gesagt, dass seine Brüder seine vollständigen Erweiterungen waren. Ursprünglich ist Sri Ramachandra die Inkarnation Vasudeva. Lakshman ist die Inkarnation Sankarshan. Bharata ist die Inkarnation Pradyumnas und Shatrughna ist die Inkarnation Anirudhas, die alle Erweiterungen der Persönlichkeit Gottes sind. Lakshmi Devi Sita ist die innere Kraft des Herrn und sie ist weder eine gewöhnliche Frau noch eine Inkarnation der äußeren Kraft Durga. Durga ist die äußere Kraft des Herrn und sie lebt mit Shiva zusammen. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, erscheint der Herr, wenn die Menschen vom Pfad wirklicher Religiosität abweichen. Sri Ramachandra erschien ebenfalls unter diesen Umständen in Begleitung seiner Brüder, die Erweiterung seiner inneren Kraft sind und Lakshmiji Sita ist. Sri Ramachandra wurde von seinem Vater Maharaj Dasharatha aufgetragen, das Heim zu verlassen und unter widrigen Umständen im Wald zu leben. Als vorbildlicher Sohn führte der Herr den Befehl seines Vaters aus, obwohl er eben am selben Tage zum König von Ayodhya gekrönt werden sollte. Einer seiner jüngeren Brüder, Lakshmanaji, wollte mit ihm gehen. Da wollte er auch seine ewige Gemahlin Sitaji ihn begleiten. Der Herr war einverstanden, dass beide mit ihm gingen, und so begaben sie sich in den Dandakaranya-Wald und lebten dort 14 Jahre lang. Während dieser Zeit kam es zu einem Streit zwischen Ramachandra und Ravana, worauf letzterer die Gemahlin des Herrn Sita entführte. Der Streit endete mit der Niederwerfung des überaus mächtigen Ravana samt seines ganzen Königreiches und seiner Familie. Sita ist Lakshmiji oder die Glücksgöttin, doch sie ist niemals dafür bestimmt, von einem gewöhnlichen Lebewesen genossen zu werden. Sie ist dafür bestimmt, zusammen mit ihrem Gemahl Sri Ramachandra von den Lebewesen verehrt zu werden. Ein materialistischer Mensch wie Ravana versteht diese erhabene Wahrheit nicht. Im Gegenteil, er möchte Sita Devi aus der Obhut Ramas rauben, und so entstehen große Leiden. Materialisten, die nach Reichtum und materiellem Wohlstand streben, mögen aus dem Ramayana die Lehre ziehen, dass ihre Haltung, die Natur des Herrn auszubeuten, ohne die Oberhoheit des höchsten Herrn anzuerkennen, die Haltung Ravanas ist. Ravana war in materieller Hinsicht sehr weit fortgeschritten. So weit, dass sein Königreich Lanka aus purem Gold bestand, das heißt von materiellem Reichtum angefüllt war. Doch weil er die Oberhoheit Sri Ramachandras nicht anerkannte und ihn herausforderte, indem er seine Gemahlin Sita entführte, wurde Ravana getötet und all sein Reichtum und seine Macht zerstört. Sri Ramachandra ist eine vollständige Inkarnation mit 6 Hüllen in Vollendung, und daher wird er in diesem Vers als Kalesha oder der Meister aller Füllen bezeichnet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pratarine Nirvashesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Vasa Ji Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Asmatra sara samuka kalaya kalesha ikshvaku vamsa vatirya puro nideshe tishtan vanam sadaitanuja avishesha yasmin virutya dashakandara atimacha. Dank seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber allen Lebewesen im Universum erschien der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes zusammen mit seinen vollständigen Bestandteilen in der Familie Maharaja Ikshvakus als der Herr Sitas in seiner inneren Kraft. Auf Anweisung seines Vaters Maharaja Dasharatha begab er sich in den Wald und lebte dort viele Jahre mit seiner Frau und seinem jüngeren Bruder. Ravana, der in materieller Hinsicht sehr mächtig war und 10 Köpfe auf seinen Schultern trug, machte sich eines schweren Vergehens gegen ihn schuldig und wurde so letztlich vernichtet. Lord Ramachandras Erscheinen ist äußerst glücksverheißend, weil durch sein Erscheinen bedingten Lebewesen gesegnet werden. Sie werden gesegnet auf zweifache Art und Weise. Wenn wir Ramachandras Lila hören, können wir glücklich werden, selbst in dieser materiellen Welt. Und wenn wir die Lehren hören, die aus diesen Lilas heraus erwachsen, die machtvolle Banyanbäume, die durch den Schatten Schutz gewähren. Wenn wir diese Lehren hören, kriegen wir eine richtige Orientierung. So kann schon in diesem Leben der Abfall aus unserem Geist entfernt werden in einer großen Müllabfuhr. Krishna. Das ist die Wirkung, die im zweiten Kanto erklärt wird vom Hören der Lilas von Ramachandra. Lasst uns deswegen ein bisschen Lila-Katha machen und auch die daraus erwachsenen Lehren nicht vergessen, sondern mit großer Achtung aufnehmen in unser Leben. Lord Ramachandra erschien als eine vollkommene Erweiterung des Herrn. Das heißt, er ist Krishna selber mit allen 6 Böhmen ausgestattet. In der Bhagavad Gita wird erklärt, was der Grund für das Erscheinen des Herrn ist. Kann vielleicht jemand uns das sagen? Deswegen erscheint Krishna sehr, sehr gut. Ramachandras Erscheinen war sehr glücksverheißend. Er erschien sein Vater Dasharat als Sohn von Kaushalya, einer von 4 Frauen, die des schon recht alten Kaisers. In seiner Kindheit bezauberte er den Hof Dasharats mit seiner wunderschönen Schönheit, seiner Hautausstrahlung. Das müssen wir uns noch vorstellen, war grünlich wie Dabagras. Sehr, man guckt sofort, wenn jemand eine grünliche Hautausstrahlung hat und möchte. Also, so war Ramachandra der liebste Sohn von Maharaj Dasharat. Schon in frühen Jahren übte er sich in der Kunst des Bogenschießens, weswegen er auch einmal von Vishwamitra Muni gebeten wurde, ein gewisses Problem zu lösen. Vishwamitra Muni lebte in der Einsiedelei im Wald und wurde von mehreren Dämonen drangsaliert, die zum Teil auf die Opferarena sich entleerten und ständig seine Yajnas unterbrachen und störten. Vishwamitra Muni hätte einen großen Fluch verhängen können. Er hatte so viel Brahmatejas. Doch es ist ein ganz wichtiges Prinzip für einen spirituellen Menschen, den Zorn, den alles verschlingenden Zorn, möglichst zu beherrschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen hat er diese Kraft, die er angesammelt hatte, nicht in den Zorn oder in die Missgunst hineingetan. Stattdessen ging er zum Hofe Dasharats und sagte, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Und Dasharat sagte, ja, ich schicke meine Armee dorthin. Nein, sagte Vishwamitra Muni, noch einmal im lila Lamas auf und wir können an dieser kleinen Episode, bitte erinnert euch, wenn die Zeit gekommen ist, an diese Episode, wo ich manchmal wenn ich so langsam mache, werde ich ja nicht am Ende ankommen, das Lama Lilas, aber das zeigt, wie allwissend Ramachandra ist. Ich will hier nicht später sagen, parkt jetzt einmal Marici in einer leicht zugänglichen Stelle eurer Erinnerung. Den braucht ihr noch nachher. So, in der Zeit, wo Lord Rama mit Vishwamitra zusammen war, nahm er von Vishwamitra viele Lehren auf. Er lernte vieles. Das zeigt uns, wie wichtig die Position des Gurus oder des spirituellen Meisters ist, dass nämlich selbst die höchste Persönlichkeit Gottes einen solchen annimmt. Erinnert euch das an einen anderen Vorfall, wo Krishna selber einen Guru annimmt. Seine Frau wohnt in der Stadt Anandpura, glaube ich, wo er die 64 Künste von Pandemoni erlernt. Musik gehört dazu, Malerei und ein paar sehr feine Künste der Konversation, des Lesens zwischen Zeilen und zwischen Gedanken und so weiter. Ja, Vishwamitra Muni brachte dann auch Ramachandra zum Hofe von Janaka. Im Hofe von Janaka, Maharaj, lebte die wunderbare Persönlichkeit Sita Devi. Sita Devi war eine äußerst außergewöhnliche kleine Prinzessin. Sie war sehr, sehr schön und viele Prinzen aus der ganzen Welt hielten ihre Hand an. Sita Devi war äußerst ungewöhnlich erschienen worden. Zwar hatte Janaka einst ein Opfer ausgeübt und mit einem Flug ein Opferfeld umgeflügt. Und als er so flügte, blieb plötzlich an der Pflugschar eine Kiste hängen. Die Ochsen konnten den Flug nicht weiter bewegen. Er wollte auf diesem Feld ein riesen Jagdjahr ausführen, um eine Torte zu bekommen, die der Glücksgöttin gleicht. Und er schaute dann nach, was hier der Flug nicht mehr zu bewegen ist, trotz meiner Schadenbrocken, und fand eine Truhe, die er aufmachte, und darin leuchtete ihn wie aus purem Gold gegossen, zieht er mir hier in den Fall. Unglaublich. Lakshmi, die durch die Erde erschienen war, die Budevi, die eine ihrer Erweiterung ist. Ja, und so im Hofe von Janaka befand sich der machtvolle Bogen Shivas. Es gibt zwei solche machtvollen Bogen, der Bogen Shivas und der Bogen Vishnus. Den Bogen Vishnus, den hat Krishna zerbrochen. Nee, das war auch ein Bogen Shivas. Dieser Bogen Shivas nun war so schwer, dass er von 300 der starksten Männer wie Björn getragen werden musste, um sich vom Fleck zu bewegen. 300 mussten diesen Bogen schleppen. Und es hieß, dass derjenige, der in der Lage sei, diesen Bogen nicht nur zu tragen, sondern auch und darüber hinaus zu brechen, der rechtmäßige Gemahl Sita Devi werden würde. Und so kamen viele, viele Prinzen, darunter auch Ravana. Ravana, sein Name bedeutet der, der die drei Welten zum Wein, zum Heulen bringt. Nicht? Also ein ziemlicher Knacker. Und die kamen um diesen, weil sie von der Schönheit Sita Devis angesprochen fühlten und wollten ihr Glück versuchen, aber sie konnten alle nicht den Bogen nicht mal heben. Es kam deswegen gar nicht zum Spannen. einmal hatte sich ergeben, dass Janaka so in Gedanken verloren durch den Palast ging. Und er ging auch zum Allerheiligsten, wo dieser Bogen aufbewahrt wurde. Er dachte sich, wer wollte jetzt wohl meine Tochter heiraten? Also, wenn das so weitergeht, kommt sie über das Alter heraus, wo sie glücksverheißen ist. Er machte sich Sorgen. Und da sah er plötzlich, wie seine kleine Tochter im Allerheiligsten war, mit einer Hand den Bogen hochholte und zu einem Kirschbaum ging, wo sie beim Spielen einen Ball zu hoch geworfen hatte, der sich in den Bogen, der sich in den Baum aufhielt. Und so enttüttelte sie mit dem Bogen so den Ball, dass er runterkam, und brachte dann den Bogen wieder zurück. Und Janaka, der auch ein Kshatriya-König war, schaute ihr nur entgeistert aus einem verborgenen Ort zu. Eine seltsame Tochter habe ich. Erst kommt sie durch die Erde und dann trägt sie den Bogen Shivas. Anyways, Vishwamitra erzählte auf der Reise Rama von dieser ungewöhnlichen Prinzessin und sagte, willst du nicht diese Prinzessin heiraten? Ich bin der Meinung, sie ist genau die richtige Persönlichkeit zu geben. Und Rama lächelte nur, denn er wusste bereits, wer sie da ist, seine ewige Gefährtin, und ging hin zum Palast, nahm den Bogen auf mit Leichtigkeit, schaute sich um, wo alle Prinzen neidisch auf ihn gaffen, und man ständig so eine Besucherschar, und zerbrach den Bogen mit einem Lächeln. Es war so laut, dass durch die Klangschwingung des zerbrechenden Bogens alle durcheinander purzelten. Alle Prinzen. Diejenigen von euch, die einmal neben einer detonierenden Bombe waren, wissen, dass das für viele ist. Das geht einem durch alle Knochen und so weiter. Dieses Gefühl mal 100, könnt ihr euch vorstellen, war das Gefühl, dass die Umstehenden hatten, als der Bogen zerbrach. Es ging bis in alle Bereiche des Universums und Shiva war sehr verwundert, dass jemand seinen Bogen kaputt gemacht hatte. So, damit war klar, Sita war jetzt versprochen. Ramachandra ging zurück und hatte auf dem Weg noch eine Begegnung mit Parushuram, der sich äußerst gestört fühlte, dass dieser Bogen von seinem großen Devoti Shiva zerbrochen worden war, und der sagte, was maßt du dir an, und außerdem nennst du dich noch Rama. Das ist mein Name. Was würdest du sagen, wenn plötzlich ganz stolz Adishesh einer reinkommt und sagt, ich bin Adishesh? Wirst du dich erstmal wundern, also ich bin doch jeder Adishesh von einem Abenteuerprojekt zumindest. Ich glaube, Adishesh würde nicht so reagieren. Aber vielleicht nicht einander. So, Parushuram war sehr gestört darüber, dass der jetzt seinen Namen trug und dann noch diesen Bogen zerbrochen hatte, den man eigentlich nicht zerbrechen darf. Und er erschien in Donnergewitter und forderte Rama. Und kam zu einem Encounter, einer Begegnung. In der Parushuram sogar auf Rama schaut. Das ist nicht deutlich. Und Rama nahm den Pfeil und hielt ihn in der Hand. Ein Vergiftungspfeil. Daraufhin merkte plötzlich Parushuram, bitte, dieser Pfeil soll meinen Chatria-Stolz treffen. Dann, danach wurde Parushuram ein Einsiedler, der sich in die Vindhya-Gebirge zurückzog. Diese Vindhya-Gebirge liegen in der Mitte und trennen Nord- und Südindien, und dort residiert der Herr Parushuram, der bis zu dem Zeitpunkt gewütet hatte und wie das aus Atmatattvas Völkerwanderung herauslesen können, dafür sorgte, dass es eine Diaspora von Kriegern gab, die um die ganze Welt sich verbreitete und die Stammväter sind für die Dynastien zum Beispiel der Ägypter, der Griechen, und das heißt sogar die Skandinavier, also die Rassen, die sind auch von da. So, das war das Ende der Mission Parushurams, diese Confrontation des Rama. So, Ramas Ruhm verbreitete sich rasch, als er in Ayodhya einkam mit Sita, feierte die ganze Stadt ein unglaubliches Festival der Freude. Das heißt, dass nur eine einzige Person unglücklich war, nämlich die Stiefmutter Ramas, Kaikeyi. Sie wollte, dass ihr Sohn der König war. Und so begab sie sich in den Raum der Trauer. Das ist übrigens ein fantastischer Brauch. Es heißt, man soll niemals im Ayurveda Urin, Kot oder Trauer zurück oder Tränen zurückhalten. Hat sich schwarz angezogen, hat sich dort niedergeworfen in den Raum der Trauer und einfach getrauert und gefastet. Bis Dasharatha davon hörte und in ihm konnte, was ist los? Und sie konnte gar nicht antworten. Aber inzwischen hatte sie verständigt mit der buckligen Mantara. Und hatte, Mantara hat eine ausgesonnen. Als nun Dasharatha sie fragte und sagte, was los ist, sagte Kaikeyi schließlich: Nur du hast die Kraft, meine Trauer zu verändern. Wie wirst du es tun? Ja, natürlich, sagte Dasharatha, du bist schließlich meine Lieblingskönigin. Also, sagte sie, erinnerst du dich an ein Versprechen, das du mir einst gegeben hattest, als ich dich aus dem Schlachtfeld geholt hattest, wo du besinnungslos da warst? Ja, sagte Dasharatha, ich mache mich sehr wohl daran erinnern. Ich lag tödlich verwundet am Boden, in mein Herzblut getränkt, und du hast mich auf den Wagen gebracht und in Sicherheit gefahren und dort dann großgefegt. Radhanath, man sieht dich so selten, komm doch hier, da haben wir noch einen Platz für dich reserviert in diesem Bereich. Ich bin sehr dankbar, zu der damaligen Zeit hatte ich gesagt, du hast zwei Sehnsüchte bei mir, um die du mich jederzeit fragen kannst. Ja, sagte Kaikeyi, und ich hatte damals gesagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, wo ich dich darum bitte. Jetzt ist sie gekommen. Schicke Ramachandra in den Wald und setze meinen Sohn, der aus deinem Samen geboren ist, auf den Thron. Meinen Sohn Bharata. Dasharatha schaute zuerst, dann ging das gesamte Blut aus seinem Kopf und er fiel ohnmächtig zu Boden nieder. Dann wachte er wieder auf, erinnerte er sich an die Segnung und fiel wieder ohnmächtig nieder. Fünfmal wiederholte sich diese schweren Schwindelanfälle. Schließlich wachte er auf und sagte, Tatastu, und fiel wieder ohnmächtig nieder. Was heißt Tatastu? So sei es. Er stand nie wieder auf, er wurde in ein Bett getragen. Und in dem siechte er schnell dahin. Ramachandra hörte noch am gleichen Abend von dem Wunsch seines Vaters und am gleichen Abend machte sich bereit, früh am Morgen dem Wunsch seines Vaters zu entsprechen. Lakshman hörte davon und sagte: Ich werde dich niemals verlassen. Du bist mir so lieb wie meine Lebensluft, mein Prana. Mein Prana Bandhu, deswegen gehe ich einfach mit dir. Und als Sita das hörte, sagte er: Ich komme auch nicht. Ja, sagte Ramachandra, das kann ich nicht annehmen. Du bist eine Prinzessin und du wirst in dem Wald, wo so viel Härte existiert, umkommen. Nein, sagte Sita, ich werde umkommen, wenn ich hier allein bleibe. So ging Sita mit in den Wald und nicht nur Sita und Lakshman, sondern wie wir hören, ganz Ayodhya ging mit in den Wald. Ganz Ayodhya. Alle. Och, wenn Rama nicht König wird, dann gehen wir mit. Dann bleiben wir bei Rama. Darüber haben wir gestern ein bisschen gehört. Ram hat dann die Leute von Ayodhya mit einem gewissen, ja, man kann eigentlich nur sagen, ein Umgehungstrick abgehängt und ist dann alleine weitergegangen. Er kam zuerst zu seinen Devotis, den Guyakas, einem im Wald lebenden Form, die ihm ein total schönes Waldfestival bereiteten. Mit einigen Dingen, aber dann zog Rama, dessen Fuß niemals den Boden berührt hatte, in den Wald hinein. Es wird beschrieben, dass er zuerst den Wald Chitrakut aufsuchte, eine wunderschöne Idylle, und dort dann plötzlich von Lakshman alarmiert wurde. Was ist, sagte Rama, ein gewaltiges Heer aus Richtung Ayodhya kommt. Sagte Ramachandra. Und Lakshman kletterte sofort auf einen Baum, hielt seinen Bogen bereit, das ganze Heer zu vernichten. Aber wen sahen sie? Sie sahen an der Spitze des Heeres Bharata, der auch ein Bruder von Lakshman war, Rama hatte drei Brüder, Lakshman, der Sankarshan war, Bharata, der Pradyumna war, und Shatrughna, der Aniruddha war, und beide sah er, Bharata und Lakshman, mit allen Befehlshabern, der Bharata und Shatrughna. Will dieser Nefling jetzt auch noch den älteren Bruder töten, nachdem er schurkischerweise diese von Faunis bedeckte Krone akzeptiert hat? So, Lakshman war hochgerätig in Dorn drin, nicht? Aber Rama sagte: Bharata, ist Bharata, du. Kannst du nur, das kontrolliert deinen Zorn gefälligst. Und traf sich dann mit Bharata, und Bharata sagte: Ich will die Krone nicht. Du sollst die Krone. Ich brauche sie ja nicht anzunehmen. Meine Mutter ist ein bisschen machtbesessen. Das kommt vor im Leben. Aber ich bin's nicht. Nimm du die Krone zurück. Nein, sagte er. Vaters Wille. Dein Vater? Dein Vater ist gestorben, sagte Bharata. Da weinte Rama kurz wie ein gewöhnlicher Mensch. Ja, aber dann fasste er sich dieser Sache. Es ist der Wille meines Vaters. Und hier kommt ein ganz wichtiges Verständnis durch, was wir kurz uns beachten müssen. Wir Westler kennen nur eine Pflicht, nämlich uns zu befriedigen, dass wir glücklich werden. Das ist unser Ethos. Sigmund Freud sagte etwas, dass der Mensch nach einem Prinzip funktioniert, dem Lustprinzip. Alles, was ihm angenehm erscheint, wissen, dass das erfolgte mit großer Konsequenz. Aber hier hören wir ein anderes Weltbild. Hier wird gesagt, dass man Dharma, seine Pflicht, ausübt, selbst wenn sie nicht angenehm ist. Ramachandra gab einen unglaublichen Monolog über das Dharma dar. Er sagte, ein Mensch, der das Dharma nicht einhält, wird niemals glücklich werden können. Man muss das Dharma einhalten. Denn Dharma wird einen begleiten, auch ins nächste Leben, selbst ins Königreich Gottes. Wenn wir versuchen, dagegen also Glücksgewinn zu kriegen, das wird einen nicht mal in diesem Leben begleiten, dieses Glück. Denn dieses Glück ist so wie ein Tropfen Wasser auf einem Blatt. Es rollt sehr schnell weg. Kennt ihr das? Das Glück zum Beispiel eines Festmahles. Heute werden wir fasten und öfters vielleicht an ein Festmahl denken. Ist gut, wenn wir nicht dran denken, weil... Nun, dann sprech doch nicht davon! Es ist gut, wenn wir nicht dran denken, denn dann hat das fast nicht so eine Wirkung, wenn man denkt, dann hat nicht so eine spirituelle Wirkung, wenn man dadurch verzehrt, ne? Öl durchtränkt, Pizzas und so weiter. Es ist wichtig, dass wir selbst die Freude eines Mahles ist nur kurz da und dann schleppt man diese 2 Kilogramm mit sich herum, nicht, muss sie verarbeiten. Dann zieht man sich peinlich lächelnd in einen Raum, den man hinter sich zuschließt, zurück. Fürchterlich peinlich. Das ist das Glück in dieser materiellen Welt. Sehr eingeschränkt, könnte man mal sagen. So. Aber so predigte also laut Ramachandra über Dharma. Dharma macht man zuerst einmal, macht heavy sein, das auszuüben. Ne? Zum Beispiel wir im Frühling halten Brahmacharya ein, weil das unser Dharma ist. Als Brahmacharis und Brahmacharinis. Nicht? Es mag heavy sein, einzuhalten, aber wir tun es, weil wir dadurch ewige Nutzen erfahren. Das ist mit unser Service. Mach manchmal heavy sein. Manchmal macht es uns schwerfallen, zum Beispiel, wenn wir Sankirtan Devotees sind oder Prediger Devotees sind, uns wieder mal zusammenzusammeln und Hare Krishna zu sagen zu der gefallenen Menschheit. Aber das sind unsere Pflichten und durch die Ausübung derselben werden wir ein anderes Glück erfahren, eine ganz andere Qualität von Glück als dieses Chapala Sukha. Chapala heißt äußerst flackerhaft und Sukha heißt Glück, was durch materielle Befriedigung erlangt wird. Und so hat Ramachandra ständig gehandelt auf dieser Ebene. Das ist das Beispiel, was seine Lehren geben. Er hat sich immer nach dem Dharma gerichtet. So, im Wald, hat den Chitrakut verlassen. Bharata hat schließlich gesagt: Gut, dann gebe mir deine Sandalen. Wenn du mir nicht meine Krone abnimmst, oder die Krone abnimmst, dann gebe mir deine Sandalen. Und Ramachandra schritt sofort von seinen Sandalen zurück. Er wusste, was Bharata gesehen hat. Bharata verneigte sich, nahm die Sandalen auf den Haupt und sagte: Das sind jetzt meine verehrenswerten Gottheiten. Die werde ich die Zeit über, wo du in der Verbannung lebst, verehren. Womit ich ausdrücke, dass ich die Krone nicht als meine Krone betrachte, sondern mich als deinen Diener, der in deinem Auftrag diese Krone der Welt übernimmt, hält. Und das tat Bharata die ganzen 14 Jahre. Man muss sich das mal vorstellen. Bharata lebte auf Reisigstroh, rastete er, das ganz schön hart und piekt, nicht? Und das Einzige, was er trank, war in Urin gekochte, Kuhurin gekochte Gerste. Also was er zu sich nahm. Sehr entsagte Speise, da kann man nicht in die Kuhurin gekochte Gerste. Weiß erstmal ausprobieren wollen. Vielleicht heute beim Ramachandra-Fest. Wir sind ja schon so fastenmäßig orientiert heute. Da können wir nicht? Und das war Baal-Swabad. Das tatet tatsächlich. Ich möchte noch ein kurzes Lila erzählen. Eines Tages kam aus den Büschen eine verführerisch aussehende Frau, die sich in Rama verliebt hatte. Und sie sagte: Mein Prinz, mein Held, heirat mich. Und sagte Rama: Das kann ich leider nicht, denn ich bin bereits verheiratet. Aber hier ist mein Bruder, der im heiratsfähigen Alter ist. Zeigte auf Lakshman. Sofort kam die wunderschöne Frau zu Lakshman. Du bist geeignet, mich zu heiraten. Oh nein, sagte Lakshman, das geht jetzt nicht aus bestimmten Etiketten begründeten Dingen. Ich bin der Sklave meines Bruders Ram. Wie kann ich eine solche schöne Frau heiraten, wenn ich doch nur der Sklave bin? Oh, sagte die wunderschöne Frau da. Ihr schickt mich hin und her. Und ich weiß warum. Wegen Sita. Und dann der offenbarte sich wie ein Monster. Stürzte sich auf Sita, um sie umzubringen. Denn sie dachte, dann werde ich Rama heiraten. Und Lakshman wird mein Sklave sein. So, als sie sich auf Sita stürzte, nahm, wer war es, Rama oder Lakshman? Lakshman nahm sein Schwert und schnitt ihr die Nase ab. Ein glatter Schnitt. Und sie war also eine Dämonin, sie war so panak mit abgeschnittener Nase zwischen. Und sie eilte blutend über die Luftwege. Die können ja fliegen, die Dämonen. Zu Ravana. Warte, mein Bruder, guck mal, was ich hier habe. Und zeigte ihm die abgeschlagene Nase. Weißt du, wer das war? Ja, sagte Ravan. Sag's mir, irgendein machtvoller Dämon, ich werde ihn gleich umbringen. Nein, ein bloßer Mensch. Bloßer Mensch, ja. Es war Lakshman, der jüngere Bruder von Rama. Und weißt du noch was? Reicht mir schon, aber willst du mir noch mehr erzählen? Er hat die wunderschönste Frau, Sita. Und da beschrieb sie ihm ganz lange die Schönheit Sita, so wie es nur Supanak tun konnte. Und nur durchs Hören wurde Ravana total wild. Ich muss sie haben. Und er erinnerte sich, ich wollte sie schon haben. Aber ich konnte nicht mal den Bogen tragen. Und so beschloss er, zunächst einmal schickte er einfach ein Heer von 10.000 Rakshasas in den Wald, in dem sich Rama befand, und beauftragte sie, Rama und Lakshman zu killen und Sita herbeizubringen. Das möchte ich euch ganz kurz noch beschreiben, weil das wirklich glorreich ist. Da kriegt man so richtig Wertschätzung für was heißt Wertschätzung? Für die außergewöhnliche Kraft des Herrn. Diese 10.000 Dämonen waren zum Teil mit Eselsköpfen ausgestattet. Sie waren da, sie bewachten dort das gewaltige Reich Ravanas als eines der Outposten. Das war für sie so die Mongolei, dieser Wald. Da hausten die, ein böses Volk, die, wenn man da in die Nähe kam von dieser Festung, wo die waren, sah man überall irgendeinem Grunde, ich weiß jetzt nicht wieso, ob da noch was im Vorfall, zogen sie mit 10.000 aus. Und Lakshman wollte allein mit ihnen kämpfen. Aber sehr. Nein, nein, sagte Rama, du solltest hier in die Höhle gehen. Sie sahen, wie die näher kommt, diese gewaltige Armee der Dämonen, und vor ihnen alles Leben vernichtet wurde. Und wirklich sah heavy aus, wenn es war nicht einfach nur Hitler und ein paar SS-Schergen, sondern es war wirklich Demons, die unglaubliche, mystische, alles Zauberer waren. Und sie kam also immer näher. Und Ram war sehr ruhig. Du gehst dann bitte mit Sita in diese Höhle und bewachst die Höhle, dass ja nichts passiert mit Sita, dass da nicht irgendeine List ist. Ich mach das hier schon, ich muss auch mal ein bisschen schießen. Nicht? Und dann fing Rama an und es wird beschrieben, er schoss unglaublich schnell und er war so wie, er nahm viele Formen an. Überall, wo die Dämonen sahen plötzlich, wie Rama vor ihnen stand, erst alleine, und dann lachten sie ihn aus und schon. Und dann fing er an, eins von ihnen zu fällen. Am Boden lag. Und noch im Tode schrie, das gibt's doch nicht! Nicht? Und dann schossen die alle los mit ihren mystischen Waffen. Und Rama erweiterte sich einfach und alles, was die sahen, nur Rama, von jeder Seite sahen die nur Rama, der schoss 10.000, es brauchte nicht einmal 18 Minuten und dann waren sie alle am Boden getötet. Nur einer oder vielleicht zwei, vielleicht, das ist historisch nicht ganz gesichert, vielleicht zwei konnten entfliehen und sind zu Rama gegangen, um ihm das zu erzählen. Und da machen wir heute Abend weiter. Was mit Ravanas Psychologie geschah, als er das hörte, es ist sehr interessant. Gut. Hare Krishna. Ich möchte jetzt gerne in der deutschen Sprache unseren kleinen Ramkatha weiter fortsetzen. Es ist ja bekanntlich so, dass jetzt eine gute Zeit zum Telefonieren ist. Vielleicht sollten wir einen Telefonbevollmächtigten haben, der jedes Mal, wenn es klingelt, einfach hingeht. Was wirst du übersetzen ins Englische, Mukunda? Traust du dir das schon zu? Wo wir sind, wir haben gehört, wie Lord Ramachandra ganz kurz vor seiner Krönung verbannt wurde, um für 14 Tage in der Verbannung im Wald zu leben. Und wir haben gehört, wie in dieser Zeit schon die erste Konfrontation mit Ravana geschah. Seine Schwester Surpanak, die in einem schlimmen Konfrontation mit Lakshman und Rama ihre Nase verloren hatte, war zu Ravana gekommen und hat heulend vor Schmerz und gekränkter Ehre ihm über Sita und über Rama im Wald erzählt. Und wir haben dann weiter noch gehört, wie Ravana eine Bataillon von gewaltigen Kriegern losschickte, die aber allesamt durch Rama fielen, der sich in so viele Krieger erweitert hatte, wie auf dem Schlachtfeld erschienen waren. Als Ravana diese Schreckensnachricht hörte, war außer sich vor Schmerz und vor Begierde. Er dachte bei sich, die Frau von diesem Krieger, die schönste Frau des Universums,
die möchte ich noch in mein Harem haben. Ja, ihr habt richtig dieses Wort gehört. Das gab es nicht nur in der Mogulenzeit, sondern auch bei Ravana. Der hatte viele Frauen gesammelt, die in einem Palast für sich lebten. Es fehlte ihnen an nichts. Ravana suchte ihre Gemeinschaft aus, je nach Wahl, um die Begierden seiner ungezügelten Sinne zu befriedigen. Und so beschloss Ravana, Sita zu entführen. Weil er sich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen wunderte über Rama, beschloss er das auf eine heimliche Art und Weise zu tun. Und so suchte er mit einem Wagen, der durch die Luft fahren konnte und von 10 furchterregenden Eseln gezogen wurde, den Rat des Zauberers Marici. Diejenigen, die aufmerksam zuhören konnten heute Morgen, erinnern sich daran, dass Marici schon von dem jugendlichen Rama mit einem Pfeil 700 Meilen durch die Luft geschossen wurde und im Ozean abgesetzt wurde. Sie erinnern sich auch daran, dass Marici aus Frust Sannyasana genommen hatte und einfach im Wald Askese praktizierte und nichts mehr mit der Welt zu tun haben wollte. Als dann jetzt Rama vor seine Einsiedelei kam, war er nicht geneigt, das Kämpfen wieder aufzunehmen. Bis in 10 Jahren, Christel. Dann, 10 Jahre mit 13 geht schon. Oder 9, ihr seid 9, ihr seid schon. Also mit 9 bis du 9 bist. So, er war nicht geneigt, auch nur Rama zuzuhören. Ravana zuzuhören, denn er wusste, was der hinterhältige Dämon trieb. Aber Ravana stellte ihn ganz einfach vor eine Alternative. Entweder hilfst du mir, Sita, zu entführen, oder du wirst von mir getötet. Jetzt an dieser Stelle. Da dachte Marici, also, er sagte, kann ich mir kurz überlegen? Nein, sagte Ravana, du wirst mir jetzt helfen, Sita zu entführen, oder du wirst hier mit deinem Herzensblut das grüne Moos rot färben. Dann sagte Marici, gut, dann sage ich ja. Aber er sagte nicht, was er bei sich dachte. Er dachte, wenn ich von der Hand dieses schändlichen Monsters Ravanas getötet werde, ist meine Bestimmung nicht so gut, wie wenn ich ihm helfe, Sita zu entführen und dabei von Rama getötet werde. Ich möchte lieber von Rama getötet werden. Das ist weitaus günstiger für die Weiterentwicklung. Und so heckten sie dann zusammen in der Einsiedelei einen teuflischen Plan aus, der dann in die Tat umgesetzt wurde. Was geschah? Marici nahm die Form eines goldenen Hirschkalbes an, ganz kleine, so wie Reh, ja genau. Dieses Reh hatte ein wunderschönes goldenes Fell, die Füße sahen so wie Smaragde und Juwelen aus, und es spielte vor der Einsiedelei von Rama. Sita sah dieses Reh und wünschte sich, zur Ablenkung und zur Freundschaft, das Reh zu besitzen. Und sie sagte zu Rama, bitte bring mir das Reh. Und Rama beobachtete das Reh und er merkte, wenn immer das Reh anderen Rehen nahe kam, ergriffen die entsetzt vor Furcht die Flucht. Sagte zu Sita, dieses Reh ist kein normales Reh. Das weiß ich, sagt Sita, es hat ein goldenes Fell. Nein, ich meine nicht, das sagte er. Ich denke, es ist ein Trick der Dämonen. Doch Sita wollte so gerne dieses Reh haben, dass Ram schließlich nachgab. Aber nicht, ohne vorher noch einige Unterweisung zu geben. Mein erster Rat ist, was immer auch geschieht, Lakshman, verlass Sita nicht. Das ist, was ich dir zu sagen habe. Und er sagte noch andere Sachen. Er sagte, und wenn ihr hören solltet, dass ich im Todeskampf aufschreie, glaubt es nicht. Ich habe einen transzendentalen Körper aus Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Ich kann nicht sterben. So, Ram folgte dem wundersamen Reh, das sehr schnell die Flucht ergriff, dann auf einer Hügelkuppe wieder erschien und verlockend hin und her spazierte, folgte ihm weiter. Es verschwand manchmal, es war wieder da. Und er merkte, wie das Reh ihn weit weg in einer schnurgeraden Linie vom Ashram führte. Und da dachte er sich, jetzt ist aber genug. Er setzte einen Pfeil auf, schoss. Es war ein Pfeil, der nicht fehlen konnte. Er traf in das Herz des Rehs. Das Reh, und noch im Umfallen, offenbarte das Reh seine eigentliche Form. Es war Marichi, der Zauberer. Ein fürchterlich aussehender Dämon. Todeskampf, schrie er ganz laut, in der verstellten Stimme, in der Stimme Ramas. Sita, Lakshman, Hilfe! Und gab dann lächelnd den Körper auf. Er lächelte, weil er war getötet worden durch den wunderbaren Pfeil Ramas und ging einer glücklichen, ging der Befreiung entgegen vom materiellen Dasein. Er hatte seinen Berg getan. So, Sita hörte genau wie Lakshman den Ruf: Sita, Lakshman, Hilfe! Und sie dachte bei sich: Rama braucht Hilfe. Und so sagte sie zu Lakshman: Los, Lakshman, geh los, komm deinem Bruder zur Hilfe. Nein, sagte Lakshman, ich habe gehört von dir. Hare Krishna. Ich habe gehört von Rama, dass dass das wohl ein Trick eines Dämons sei. Ich soll hier bleiben und dich beschützen. Und weißt du nicht, dass Rama uns gesagt hatte, es ist nichts zu befürchten? Wenn wir seine Stimme hören sollten, sollten wir dem nicht glauben? Doch Sita war in dem Augenblick so in den Schmerzen einer Ehefrau, die sich Sorge um ihren Mann macht, dass sie nicht auf Lakshman hörte. Und als Lakshman nicht gehen wollte, ihn beschimpfte: Ich weiß, du willst nur mit mir romantische Gefühle genießen. Du willst mich besitzen, in dein Besitz nehmen. Sag das nicht, sagte Lakshman, das tut so weh. Doch Sita weinte und beschuldigte ihn weiter, bis schließlich Lakshman mit wehem Herzen sagte: Gut, ich gehe nach. Aber was immer auch geschieht, verlasse nicht den magischen Schutzkreis, den ich ziehe. Und so zog er mit seinem Bogen in den Waldboden einen Kreis und sagte: Dieser Kreis wird dich beschützen, aber in dem Augenblick, wo du den Fuß über ihn hinwegsetzt, wirst du schutzlos den Angreifern, den Dämonen preisgegeben sein. So ging er dann und eilte, um zu sehen, was dort vorgefallen war. Er eilte dem Klang nach, den er vorerst noch gehört hatte. Gerade als er weg war, geschah das Unmögliche, was von den Vaishnavas Acharyas oft kommentiert worden ist. Gerade als er weg war, kam plötzlich ein seltsamer Sannyasi. Er hat das Haar verdeckt durch ein Safrantuch, was über ihn war. Er hatte keinen Kugelschreiber. Und er kam und sagte, man wollte zu Sita gehen. Aber da kam er zu dem magischen Kreis und flammte ein Feuer auf. Da wusste er, rief er, Bhikshu, 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 Bhikshu heißt eine Mahlzeit möchte ich. Ich bin hungrig. Sita war da und sagte, ja, wir leben hier im Wald, wir haben kaum etwas, aber lass mich sehen. Und sie ging zum Altar und fand ein paar Früchte, machte eine Fruchtschale. Und so kam sie, wurde kreisbar. Sie merkte, ich will den Kreis nicht verlassen. Lakshman hat ihn gezogen. Hier, ich kann leider nicht so dicht vorkommen, sagte sie, nimm es hier. Aber der falsche Sannyasi machte eine Show. Er fiel hin und sagte, ich bin so entkräftet, ich kann nicht ein Zentimeter weitergehen. Dann musst du warten, bis du dich ausgeruht hast, um diese Schale zu nehmen, sagte Sita. Ich kann nicht weiterkommen. Sagte da der Sannyasi. Dann werde ich durch alle Wälder gehen. Ich werde durch alle Täler gehen dieser Welt. Ich werde über die Meere gehen und verkünden, dass Sita, die Frau von Rama, die in dem edlen Haus von Maharaj Dasharath erschienen ist, einem hungernden Sannyasi es abgeschlagen hat, ihn zu speisen. Und so werde ich Schande und Schmutz über die Dynastie von Dasharath schrieben. So sagte Sita, die aus dem Kshatriya-Blut, jedenfalls in einer Kshatriya-Familie erschienen war, das geht aber nicht, wie man in der Schweiz sagt. Und ging über dem Kreis hinaus und plötzlich riss der Sannyasi sich sein falsches Gewand runter und sagte, und er erschien in der Form Ravanas davor. Jetzt kommst du mit mir mit! Sita versuchte sich frei zu kämpfen, aber der Sannyasi hatte sie, also der Ravana, hatte sie in seiner Hand und riss sie und warf sie sich über den Rücken. Und Sita rief. Sie rief zu den Bäumen, sie rief zu den Rehen, sie rief zu den Felsen um Hilfe. Sie merkte, dass alles ein Trick war, den sie aufgelauert war. Aber Ravana lachte nur und brachte sie auf seinen geparkten Dämonenschlitten. Also wie sagt man, seine Kutsche, wollte ich sagen. Und fuhr mit ihr davon. Sita, unbemerkt, schrie sie da. Sie begegnete einem alten Geier und sagte, hörst du mich, hörst du meine Gebete, sag du, wo ich längst gegangen bin, und war schon weg. Dann riss sie sich den Schmuck runter und warf ihn auf einen Baum, wo ein Affe plötzlich herbeikam und ihn nahm vom Baum wie eine Frucht und lange anschaute mit Tränen der Ekstase. Und so ging sie weiter, wurde sie weiter entführt, bis schließlich sie nach Ravanas Stadt Lanka gebracht wurde. Ravana sagte, ich verspreche dir alles, vergesst diesen Menschen, diesen Schwächling, diesen Rama, du wirst meine Frau werden. Aber Sita sagte, nein. Gut, sagte Rama, wenn du nach 6 Monaten noch nein sagst, dann werde ich etwas anderes machen. Ich werde dich genießen auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder lebendig oder zum Frühstück. gekocht von meinem Lieblingskoch. Das war die Bedingung. Ihr mögt euch fragen, ja, warum tat Ravana Sita nicht Gewalt an, wie es in solchen Kreisen üblich ist? Die Antwort war, dass er das oft gemacht hatte bei den Töchtern von Waisen, und ein Waise hatte seine ganze Brahma Tejas, seine ganze Kraft zusammengerissen und ihm gesagt, wenn du das noch einmal machst, dann wirst du bei deiner Sinnbefriedigung dein Prana wird dich verlassen, deine Lebensluft wird dich verlassen. So musste er das Einverständnis seiner Opfer haben, bekommen. Und so wurde dann Sita von Ravana in den wunderschönen Palastgarten, den Ashoka-Garten, getan, wo sie unter einem Shaila-Baum ihr Quartier bezog, umgeben von Dämonen, die sie bewachten. Sie lebte unter diesem Baum, sie schlief unter diesem Baum und sie sang unter diesem Baum. Wunderschöne Lieder, in denen sie ihre Gefühle Rama gegenüber zum Ausdruck brachte. Wunderschöne Bhajans. Nun lasst uns zurückkehren zu Rama. Er hatte den Dämonen erschossen. Er ging zu ihm hin und schüttelte mit dem Kopf. Dann machte er sich zurück auf den Weg zur Einsiedelei. Er machte sich nicht zurück. Er lief so schnell, wie es der Wald noch nicht gesehen hatte, und traf auf halbem Wege Lakshman. Was machst du hier? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst Sita beschützen? Ich weiß, Lakshman, aber Sita hat mich davon gejagt mit ihren harten Worten, die schmerzlicher waren als Schwertschläge ins Herz. So liefen sie beide zurück und fanden die Einsiedelei leer. In diesem Augenblick verfiel Ram für kurze Zeit in das Klagen eines gewöhnlichen Menschen, so als wüsste er nicht von dem, was geschehen war. Dann aber ging er weiter und fragte die Bäume, die Tiere, denen sie begegneten, die Berge nach Sitas Aufenthaltsort, bis sie schließlich im Blute seines eigenen Leibes einen alten, geierähnlichen Vogel sahen. Wer war das? Geschrien hatte. Ja. Garuda? Aha. Ja. So. Es ist eine Kombination aus Rameshwara und den Vairada Seva. Ja. Dieser, es war tatsächlich der gleiche Vogel. Er war mir wie ein Adler, aber wie wir schon unserem, wie ist dein Name? Unserem namenslos Devotee gesagt hat, das sind außergewöhnliche Persönlichkeiten. Man kann nicht sagen, es ist ein Adler oder ein Geier. Nicht? Ein unglaublicher Vogel. Dieser Vogel hatte gehört, wie Sita geschrien hatte, und Ravana ein unglaubliches Duell geliefert. Das habe ich euch verschwiegen gehabt. Dieses Duell war so schwer, dass schließlich Jatayu mit aller Kraft auf den Rücken von Ravana gegangen war und die Fleischstücke rausgerissen hatte. Bis Ravana dachte, das lasse ich mir hier nicht gefallen, von einem Geieradler und sein Schwert holt und zweimal zuschlug, bis die Schwingen auf den Boden fielen und der entschwingte Geier auf den Boden fiel, oder Adler. Und er wartete, er kämpfte mit seinem Atem. Er riss sich zusammen. Ich muss so lange leben, bis Rama vorbeikommt und ihm dann die Information geben, in welche Richtung der Dämon Sita gegangen ist. Und als Rama dann schließlich kam, sah er ihn und erkannte ihn wieder. Jatayu, mein lieber Devoti, wie siehst du denn aus? Was ist geschehen? Ach, sagte Jatayu, ich habe versucht Ravana aufzuhalten, während er Sita... Sita? Ja, während er Sita entführt hatte, er ist in diese Richtung gegangen, dort, wo seine Stadt Lanka auf der Insel, also seine Stadt auf Lanka liegt. Und dann verließ Jatayu den Körper. Seine letzten Worte waren Rama. Letzten Worte. So. Dann schloss Rama ihm die Augen und bestattete ihn und ging weiter in diese Richtung. Und plötzlich kam aus dem Wald ein Affe von herrschaftlichem Wuchs. Wer war dieser Affe? Genau. Also Radha Seva hat es schon gesagt, jetzt muss Radhika hier. Hanuman. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Das war also Hanuman. Schön, dass ihr so dabei seid. Also das war Hanuman. Hanuman könnten wir jetzt viel, viel sagen, aber wir werden uns kurz beschränken. Er war der Sohn von Anjana. Er war ein unglaublich Talent, also unglaubliche Persönlichkeit. Er war eine Mischung aus Humor. Einmal hatte er gesungen als Narada Muni. Er war sehr jung und sehr ein bisschen rüpelhaft, muss man sagen. Hatte er gesungen, als Narada Muni sich ausruhte auf einem Felsen. Hatte so gesungen, absichtlich, dass der Berg oder der Fels, auf dem Narada seine Wiener hingelegt hatte, geschmolzen war und dann die Wiener in den Stein eingesunken war. Und als Narada von seiner kleinen Rast aufwachte und die Wiener nehmen wollte, backte die Fels. Der Fels war nämlich wieder hart geworden. Und dann hörte Narada ein kleines Lachen von einem Jungen. Und da wusste er, Hanuman, sing jetzt wieder die Raga, damit ich meine Wiener hier rauskriege. Hanuman sang die Raga wieder und so. Hanuman hatte schließlich so viel kunterbuntes Zeug getrieben, dass ein Weiser ihn verflucht hatte, du wirst alles vergessen, was du kannst, denn du wirst gefährlich, mein Kleiner. Erst dann, wenn dich einer erinnert an deine transzendentalen Geschenke, deine hervorragenden Eigenschaften, wirst du es erinnern. Und so ging Hanuman in die Dienste von Sugriva, einem König, Vanara-König, so wie er eine Affenrasse, nicht? Und diente dort als Minister. Und dieser Hanuman hatte eben auch den Schmuck gefunden, den Sita weggeworfen hatte. Also nicht weggeworfen, sondern abgeworfen hatte, müsste man fast sagen, als Erkennungszeichen. Und er sagte, mein lieber Rama, wir werden dich unterstützen. Ich habe einen König, dessen Ratgeber und Minister ich bin, den werde ich für deine Seite gewinnen, denn ich habe Sita gesehen. Sita? Fragte Rama. Ja, erkennst du dieses Juwel? Und er nahm aus einem Tuch ein Juwel und Rama schaute in dieses Juwel und sah Sita voller Trauer aus dem Juwel herausleuchten. So schloss dann Rama ein Bündnis mit Hanuman und dessen Minister Sugriva. Und da gibt es viele Dinge zu erzählen. Schließlich brach er mit diesem Heer auf, denn er lebte in der Verbannung. Er konnte nicht nach Ayodhya zurück und ein richtiges Heer, sein normales Heer holen und ging dann mit den Affen los. Inzwischen war Hanuman in einer als Vorbote schon nach Lanka gekommen. Er hatte den Ozean mit einem gewaltigen Satz überquert, denn ihn hatte Jambavan erinnert, du kannst durch die Lüfte und ans andere Ende des Ozeans nach Lanka kommen. Kein Problem für dich. Erinnere dich, du bist der Sohn Bhimas. Vayus. Und so war Hanuman dann in einem gewaltigen Satz nach Lanka gesprungen, hatte sich dort in eine kleine katzenähnliche Form begeben und schließlich nach einer langen Suchaktion Sita unter dem Shailabaum im Ashok Park getroffen, gesehen. Er hatte Sita angeboten, du, ich springe mit dir zurück, setz dich einfach hier auf meinen Rücken und das gibt die Hanuman Airline. Kein Problem. Aber Sita sagte, nein, ich werde nicht mit dir kommen, ich werde hier warten, bis Rama kommt und mich erlöst. Denn es ist die Sache des Ehemanns, seine Frau zu erlösen. Hanuman hatte darauf sich einverstanden, natürlich gegeben, und hatte noch einmal, um so ein bisschen die Dämonen in Angst und Schrecken zu versetzen, den Ashok-Garten verwüstet. Dann hatte er schließlich die ganzen, hatte er gegen alle Dämonen gekämpft, die Ravana schickte, und sie zum Teil alle erledigt. Und da hatte schließlich einer die Brahmastra geschickt und da hatte er sich einfach hingelegt auf den Boden und sich von der Brahmastra fesseln lassen. Er respektierte Brahma und hatte so und so noch so einen Plan. Er ließ sich also nach seinem Plan, die Dämonen fassten ihn, endlich haben wir diesen heroischen Affen, wir wissen nicht, was der Affe hier getan hat, den ganzen tollen Park verwüstet, typisch, und haben ihn dann gebracht zu Ravan und Ravan hatte gesagt, was ist denn das für ein Affe? Der hat meine besten Generäle in Angst und Schrecken versetzt, was ist das? Und Hanuman hatte gesagt, ich bin ein Vorbote von Rama, der auf dem Wege ist, um deinen Körper mit dem Boden zu vermischen. Ravana sagte, sag weiter, was du bist. Ja, sagte Hanuman, und plötzlich ließ er seinen Schwanz wachsen. Der Schwanz machte so einen Ringelhaufen und ringelte sich so im Kreis und er wuchs höher und höher, bis er höher war als Ravan. Und dann spuckte er ihn so richtig volle Ladung ins Gesicht. Und ich habe eine Botschaft zu bringen. Gib Sita zu Rama. Ich will das jetzt nicht imitieren, damit unsere Kinder keinen Nervenzusammenbruch kriegen und die schwangeren Mütter nicht Fehlgeburten haben. Ravana war so dermaßen gestört, dass er tötet ihn. Oder besser, wir wollen ihn einfach quälen und martern. Und er schickte wieder seine Soldaten und Hanuman ließ sich wieder fangen. Zündet seinem Bibisan, ging dann dazwischen und sagte, wir können nicht einen Boten martern, das ist gegen das Kriegsgesetz. Der sag ihm doch die Botschaft und schick ihn lebendig zurück nach Hause. Ach, sagte Ravana, sag deinem Rama oder wer immer dein Meister ist, er soll bloß nicht auf diese Insel kommen, sonst werden bald Geier seine Eingeweide fressen. Das ist so üblich unter Dämonen, solche Drohungen zu machen. Sehr unfein und undezent. Und jetzt jagt den Affen raus, aber vorher wollen wir ihm eine Lektion erteilen. Wir wollen seinen Schwanz anzünden. Und wir wollen ihn dann durch die Stadt der Dämonen zerren, damit alle sehen, was passiert bei jemandem, der auf der falschen Seite ist. Und Sita hörte das und sie betete, O Agnidev, wenn ich jemals keusch gewesen bin, bitte beschütze Hanuman. Und so wurde durch Sitas Gebet das Feuer so kühl wie ein Mondfeuer. Das ja nicht feurig. Und Hanuman ließ sich wieder rausbringen, dann warf er die ganzen Soldaten auf den Boden und hüpfte mit brennendem Schwanz durch Lanka und zündete ganz Lanka an. Dann löschte er sein Schwanzende im Ozean und sprang mit voller Kraft über den Ozean zurück. Super, ne? Also ich muss wirklich sagen, wenn Radhaseva und Radhika da sind, dann kann ich erzählen, wenn ihr welcher mutigen Frau, schaue ich auf euch und dann geht's weiter. So, dann ging's weiter. Hanuman kehrte zurück, sagte Rama Bescheid und Rama entschloss, dass alle Affen eine Brücke nach Lanka bauen sollten für dieses Heer. In dieser Zeit macht es ganz einfach, die Affen schrieben Ramas Namen auf die Steine und durch die Kraft dieses heiligen Namens trieben die Steine und gingen nicht unter. Es gibt heute noch solche Steine zu sehen, in Dwaraka zum Beispiel, wo auf einen dieser Insel, die über Dwaraka vorgeladen ist, ein Brunnen ist und ein solcher Rama-Stein noch immer im Wasser treibt. Ihr könnt es wirklich sehen. Man kann da hingehen und seine atheistischen Inklinationen ein für alle mal löschen. Unglaublich. Und dazu brauchte Ravan die Zusammenarbeit von Samudra, dem König des Ozeans. Und er setzte sich hin und sagte, Samudra, komm, ich muss mit dir sprechen, wir wollen eine Brücke bauen über dich. Aber Samudra war atheistisch eingestellt und kam nicht. Und da passierte etwas. Ja, Sri Ramachandra, die höchste Persönlichkeit Gottes, den es betrübt, dass seine liebste Sita fern von ihm war, blickte mit rotglühenden Augen über die Stadt des Feindes Ravana, wie einst Hara. Der große Ozean, der vor Angst zitterte, gab ihm den Weg frei, da seine Familienangehörigen, die Wasserlebewesen, wie Haie, Schlangen und Krokodile durch die Hitze der zornigen, rotglühenden Augen verbrannt wurden. Nicht, dass es der Blick Ramas verdunstete den ganzen Ozean, sodass die ganzen Wasserlebewesen Angst um ihr Territorium bekam und der kochte anscheinend und zischte. So wütend war Rama, als Samudra nicht kam und auch so wütend war auf Ravan. Dann wurde die Brücke gebaut und das Heer von Rama kam sicher in Lanka an. Prabhupada gibt hier eine sehr, sehr schöne Erläuterung, wie die Affen, das kommt gleich. Damayanti, wir reden gerade über Affen, das ist interessant für dich. Dann ging es weiter. Du bist da, genau, bleib doch mit uns, Damayanti. Dann ging es weiter. Nun Ravana. Heimlich, er saß an dem einen Morgen vor der Schlacht auf der Terrasse und ließ sich die Haare machen von seinem Friseur. Und er schaute manchmal so ein bisschen zu dem Heer von Rama und den Vanaras rüber, aber schaute dann wieder weg, als würde es nicht existieren. Zeig mal den Spiegel, wie es schon aussieht hier. Also wenn du noch ein Haar so schlecht schneidest, dann werde ich dich köpfen. Ja, Majestät, ja, Majestät. So in dem Augenblick
merkte er plötzlich, dass ein größeres Insekt auf ihm gelandet war. Aber es ging nicht weg. Und plötzlich schwirrte das Insekt so ein bisschen weg und wurde zu einem Affenkrieger. Angada. Und wieder nahm Angada einfach seine Hand. Du Dämon. Und gab ihn an. Das Ravana wieder vom Dings runterfiel. Vom Sessel runterfiel. Und er sagte, was ist los? Was bist du hier überhaupt für ein Wesen? Und dann überkam ihn wieder der Zorn und jagte ihm. Und Angada sprang einfach in seine Arme rein und zerkratzte ihm das ganze Gesicht. Dann sagte, was bist du? Wer bist du? Och, ich bin nur ein Bote von Rama. Und dann hatte sich Ravan wieder gefasst und griff ihn also an, und Ravan konnte man nicht so leicht kriegen, da musste man ihn überraschen. Aber Angada nahm dann einfach, als er der Dämon bei sich war und anfing ihn ernsthaft anzugreifen, machte er einfach einen Sitz. Wir kommen bald wieder, machte einen Satz und schoss zurück zu Rama. Die waren sehr hingegeben, die Affen, die Votis, nicht? Die, ich will lieber nicht Affen sagen, die Vanaras ist besser. So, dann fing eine Schlacht an, und in dieser Schlacht wurden alle Soldaten von Ravana getötet. Schließlich kam es, was sehr erstaunlich war. Prabhupada sagte etwas, was sehr wichtig für uns ist. Das Heer Sri Ramachandras rekrutierte sich ausschließlich aus Affen aus dem Dschungel, die für den Kampf gegen die schwer bewaffneten Soldaten Ravanas nur mangelhaft ausgerüstet waren. Ravanas Soldaten waren mit Waffen der modernen Kriegskunst ausgerüstet, wenn die Affen nur Steine, Berggipfel und Bäume werfen konnten. Sri Ramachandra und Lakshman waren die einzigen, die mit Pfeilen schossen. Weil jedoch der Fluch Mutter Sitas auf den Soldaten Ravanas lastete, vermochten die Affen sie zu töten, indem sie einfach Steine und Bäume schleuderten. Es gibt zwei Arten von Kraft. Bitte hört zu, das ist wichtig für euer Leben. Daiva und Purushakara. Mit Daiva bezeichnet man die Kraft, die man aus der Transzendenz schöpft. Und Purushakara bezieht sich auf die Kraft, die man mit der eigenen Intelligenz und Stärke mobilisiert. Transzendentale Stärke ist der Stärke des Materialisten immer überlegen. Man muss auf die Barmherzigkeit des höchsten Herrn vertrauen und gegen den Feind kämpfen, auch wenn man vielleicht nicht mit modernen Waffen ausgerüstet ist. Deshalb riet Krishna Arjuna, Mang anusmara yudhyacha, denke an mich und kämpfe. Wir sollten gegen unsere Feind kämpfen und dabei unser Bestes geben. Doch ob wir siegen werden oder nicht, müssen wir der Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes überlassen. Auch wir haben Feinde. Lust, Gier, Zorn, Neid und Illusion. Die Waffen der Psychologie werden uns nicht helfen, diese zu gewinnen. Sie werden uns vielleicht helfen, wenn wir sie verstehen, auf unseren Feind aufmerksamer zu werden. Aber sie werden uns nicht helfen, ihn zu besiegen. Wir brauchen Daiva oder transzendentale Kraft, um auch in unserem eigenen Lebenskampf, unseren Kampf gegen die Schwächen, die uns manchmal so peinlich herunterziehen, siegreich zu werden. Nicht? Daiva. Wenn ihr diese Erläuterung studieren möchtet, ich sage das für die kassettenhörende Nachtwelt, sie ist im 9. Kanto, Kapitel 10, Text 20 zu finden. So, es gab dann einen großen Kampf, den ich hier nicht in Einzelheiten erzählen kann, weil es zu lange dauern würde und wir uns dem Ende entgegen können. Schließlich trat Ravana aus dem Tor heraus. Rama hatte ihn am Tag zuvor besiegt, hatte ihn waffenlos geschlagen. Und hatte dann zu ihm gesagt, mit Mitleid in der Stimme, gehe für heute zurück. Für heute lasse ich dich leben. Und komm morgen zurück. Komm mit Sita zurück. Denn Rama sah, dass Ravana so viel gute Qualitäten hatte. Der konnte die Veden chanten. Ihr glaubt es nicht. Aber er war ein Dämon, ein Materialist. Hanuman hatte auch die Qualitäten Ravanas gesehen und sich gedacht, wenn das ein Devotee wäre. Aber das war, wenn das große Wenn nicht wäre, nicht? Es ging nicht. Also Ravana kam am nächsten Morgen zurück. Er wusste, das wird der Entscheidungsschlacht werden. Und er sah plötzlich Rama in einer Form, die die Wolken berührte. Er sah den Bogen Ramas. Und für einen Augenblick sagte alles in ihm, ich muss mich verneigen, ich muss um Vergebung bitten, ich muss meine Dandavats machen. Aber dann kam wieder, bloß nicht sentimental werden hier. Er war wieder bedeckt und kämpfte, bis schließlich ein singender Pfeil sich aus Ramas Bogen löste und ihm ins Herz traf und er dann tot am Boden lag. Ein singender Pfeil, wird gesagt. So, ich möchte jetzt zum Abschluss kommen. Sita wurde dann aus dem Ashoka-Garten gebracht und als sie dann endlich Rama gegenüber stand, wandte sich Rama von ihr ab, schaute sie nicht an und schaute in die andere Richtung. Und er gab einen äußeren Grund. Aber es gibt den eigentlichen Grund, nannte er nicht. Denn das ist ein Geheimnis, was erst viel später offenbart wurde. Er sagte, ich muss das Beispiel eines Königs geben. Ich kann nicht mit Sita wieder zusammen sein, denn Sita ist verunreinigt durch die Gemeinschaft mit einem anderen Mann. Der innere Grund ist aber ein ganz anderer. Der innere Grund ist, dass Ravana gar nicht Sita gekidnappt hatte. Wie kann ein Dämon Sita kidnappen? Ist es nicht genauso, als wollte, wie kann ein Materialist die spirituelle Energie berühren? Ist es nicht genauso, als würde ich versuchen, Maxi festzuhalten, indem ich seinen Schatten festhalte? Es geht nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Was war geschehen? Als Ravana Sita entführt hatte und sie kurz über den Feuerkreis gegangen ist, war ungesehen von allen Agni in den Feuerkreis gekommen, dann so ein bisschen aufgelodert und hatte die wirkliche Sita genommen in sein Königreich und eine Maya-Sita, eine falsche Sita, Ravan in die Hand gedrückt. Rama wusste das und sagte, ich will diese Sita nicht. Und mit dieser meinte er diese Maya-Sita. Sie muss eine Feuerprobe machen. Lakshman, mach einen Feuerhaufen. Lakshman dachte, ich soll jetzt einen Feuerhaufen machen für Sita. Lakshman, hast du gehört? Er musste das tun. Er war der jüngere Bruder. Das ist da sehr strikt. Und er machte einen Feuerhaufen. Und als das Feuer in die Höhe schlug und Mutter Sita Ram, Ram, Ram chantend da reinging, kam Agni Deva, nahm die falsche Sita weg und gab die richtige Sita raus. So kam Sita wieder und als Sita wiederkam, liefen Freude der Ekstase über Ramas Gesicht und er nahm sieht er, die, nach der wie Pralamba Trennung gespürt hatte, in Empfang. Sita machte ihre Ehrbietung. Und so fuhren sie dann wenig später mit dem wunderbaren Pushpa-Flugzeug, einem wunderschönen Luftflugzeug über Indien nach Ayodhya. Der Weg wird ganz genau im Ramayana beschrieben. Es werden genau die Städte beschrieben, die Gegenden beschrieben, sodass auch für moderne Wissenschaftler der unwiderrufliche Beweis erbracht ist, dass es zu der Zeit schon Luftfahrzeuge gegeben haben muss. Ich habe ein Buch über Vimanas gelesen, also gestreift, wo der Wissenschaftler argumentierte, also das war alles aus der Froschperspektive beschrieben worden, oder wie sagt man, der Vogelperspektive beschrieben worden. Vogelperspektive. Und es zeigt, die sind tatsächlich geflogen zur damaligen Zeit. Sie landeten dann in Ayodhya, wurden begrüßt mit so Lichtern, wie wir es gemacht haben. Es ist immer noch so, dass in Ayodhya zu dieser Zeit überall Lichter entzündet wurden, damit Rama heimgeleuchtet wird. Nicht? Man kennt diesen Ausdruck in einem anderen Zusammenhang in der deutschen Sprache, aber ihm wird so das Signal gegeben, hier bist du zu Hause. Die Vrindavan, die Vrijvasis machen auch in Varshana, das in der Herbstzeit, das Diwali, wo sie überall Lichter haben auf ihren auf den Häusern, um dafür zu sorgen, dass jetzt Radha Krishna ihr Zuhause auch finden. Das ist total nektarhaft, diese Zeit in Varshana zu verbringen. So, Rama kam zurück, Bharata hörte davon und galoppierte auf einem Pferd zu Rama und warf sich ihm zu Füßen und sagte, bitte übernimm du die Krone. Vasishtha, der spirituelle Meister, sah Rama und sagte, du hast total verfilzte Haare, wir müssen bitte schäve. Und dann wurde er gebadet in allen Wässern, in heiligen Flüssen, und übernahm dann die Regierung von Ayodhya. Sri Ramachandra, der sich gründlich gebadet hatte und dessen Kopf kahl geschoren war, zog sich ein überaus schönes Gewand an, legte sich Geschmeide um und wurde mit einer Girlande begrenzt. Auf diese Weise erstrahlte er hell, umgeben von seinen Brüdern und seiner Frau, die genauso gekleidet und geschmückt waren wie er. Dann geht es weiter. Sri Ramachandra freute sich über die rückhaltlose Hingabe und über die Ergebenheit Sri Bharatas und übernahm daraufhin die Herrschaft über den Staat. Er sorgte für seine Untertanen genau wie ein Vater, und die Untertanen, die ganz in der Erfüllung ihrer Berufspflichten innerhalb ihres Vana und Ashram aufgingen, betrachteten auch ihn tatsächlich als ihren Vater. Und das Schöne ist, dass Ramachandra dann, nachdem er eine glorreiche Regierungszeit hinter sich hatte, in der er für alle Bedürfnisse der Einwohner, wie soll ich mich ausdrücken, sorgte, dann ein Wunder vollbracht am Ende. Ich möchte aber noch kurz euch sagen, Rama sorgte für alle. Einmal kam ein Hund zu Rama und sagte, ein Brahmana hat mich geprügelt. Sagte Rama, das geht aber nicht, hat er die Gewalt angetan. Ja, er hat sich gegen Ahimsa gewandt. Oh, sagte Rama, dann muss dieser Brahmana sofort kommen und er muss den Fall erklären. Ja, sagte der Brahmana, als er geholt wurde, ich habe diesen schmutzigen Hund getreten. Ja, das geht aber nicht in meinem Königreich, sagte Rama. Jetzt darf der Hund eine Strafe über den Brahmana verhängen. Ja, sagte daraufhin der Hund. Der Brahmana soll der Führer einer religiösen Institution werden, denn dann kriegt er ordentlich viel Trappe. Das sagte Rama, sagte Rama Chandra, wie kannst du das verhängen?
Ja, sagte der Hund, ich war früher ein Führer einer Institution und habe mich daneben benommen, geblendet von Macht und Reichtum und bin daraufhin ein Hund geworden. So, das wünsche ich dem Brahmaner auch. Nur mal um Kostproben zu geben aus dem Ramayana. Nicht? Das ist sehr nice eigentlich, ja, sehr tiefgehend. Und vor allen Dingen, mein Punkt ist hier, obwohl ich sicherlich, dieses Beispiel ist ein solches, dass man auch noch einen anderen Punkt kritisch beobachtet, aber der eigentliche Punkt, um den es mir geht, selbst Vögel, die nicht ihr Recht bekamen, konnten zu Rama gehen. Jeder bekam das Recht. Und am Ende seiner Regentenschaft, das wird hier gesagt, Sajai Sprishto Bidrishto Va Samvishto Nugato Piva Koshalaste Yayustanam Yatra Gachanti Yoginaha. Sri Ramachandra kehrte in sein Reich zurück, in das alle Bhakti-Yogis erhoben werden. In dieses Reich gelangten auch alle Einwohner von Ayodhya, nachdem sie dem Herrn während seiner sichtbaren Spiele gedient hatten. Indem sie ihm Ehrbietung darbrachten, seine Lotusfüße berührten, ihn als König und Vater betrachteten, wie Gleichgestellte mit ihm beisammen saßen oder neben ihm lagen oder ihn einfach nur begleiteten. Der Ramachandra sagte, die Zeit meines Spieles, meiner irdischen Spiele ist vorbei, an einer Stelle, und die Bürger von Ayodhya sagten, ja, auch wir fühlen, dass deine Zeit hier nicht mehr unter uns ist, aber du hast uns versprochen, immer mit uns zusammen zu sein. Ja, sagte Ramachandra, dieses Versprechen werde ich heute einlösen. Kommt mit mir. Und sie gingen dann in den Fluss vor Ayodhya und nahmen ein Bad und alle zusammen gingen sie während dieses Bades zurück in das ewige Ayodhya. Nektar. Nektar. Um eindeutig klarzustellen, warum Sri Ramachandra zurückkehrte, wird hier gesagt, dass er sich zu jenem besonderen Ort begab, in den die Bhakti-Yogis gelangen. Sowohl die Lebewesen als auch der Herr waren in der Vergangenheit Personen, sind in der Gegenwart Personen und werden weiterhin Personen bleiben. Und auch nach dem Verlassen des Körpers das Sein. Dies wird ebenfalls in der Gita bestätigt. So lasst uns an diesem Tage verstehen, dass auch wir, deren Bestimmungsort die ewige spirituelle Welt sind. Dies ist nicht unser Zuhause. Im Rahmen Lila gibt es Leid. Das Getrenntsein von Sita, und ein zweites Getrenntsein von Sita. Es gibt dort diesen Krieg und das weist uns darauf hin, dass hier diese Welt nicht unser Zuhause ist. Dass wir ebenfalls mit großer Entschlossenheit jenen Ort aufsuchen sollten, von dem wir, wenn wir ihn einmal erreicht haben, nicht wieder zurückkehren. Das wollen wir heute lernen aus dem Sita, aus diesem wunderschönen Erscheinungstag, Hare Krishna. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe mein Bestes gegeben, das Ramayana ein wenig zu erzählen. Es ist wie ein Ozean, man könnte noch über vieles sprechen. Ich hoffe, dass mal ihr meine Bemühung annimmt und dass Lord Ramachandra an diesem Tag ein bisschen zufrieden ist. Ich habe bestimmt Fehler gemacht und ich hoffe, dass sie mir entschuldigt werden. Shri Ramachandra ki jai. Shri Sita Ram Lakshman Hanuman ki jai. Hare Krishna. Gibt es eine Frage dazu, während wir vielleicht, wir müssen kurz anhalten, bist du soweit für die Dia-Serie? Ja? Schön. Schön. Dann müssten wir vielleicht eine kurze Pause zum Aufbauen machen. Wo denn? Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann gehen wir gleich runter für Adishesh Prabhus Dia-Serie. Ist aber vielleicht noch eine Frage da. Yeah. nimmst du mir die Kinder, weil ich diese, ja, ja. Ja, das sehen wir, ja. Radikal, ich beantworte eure Fragen vielleicht auf, mit einem Schwung, ja. Das ist die gleiche, ja. Ja, ja. Na, warum hat Rama nicht einfach die Sita da gelassen und hat sie von Agni geholt? Die Antwort ist, dass Ramachandra erscheint, um die, oder dass Krishna erscheint, um die religiösen Prinzipien wiederherzustellen und um die Dämonen zu vernichten. So ein Teil seiner Mission war es, die atheistischen Dämonen zu vernichten, und deswegen hat er das als willkommenen Anlass gesehen, dass Ravana seine Frau entführt hat, um eben Ravana und das ganze Heer der Dämonen zu vernichten. Nicht das Hotel. Ja. Hare Krishna. Ja. Gaurachandra. Es gab einen ungerechten Vorwurf, dass Sita, ein Wäscher hatte Streit mit seiner Frau, die eine Nacht nicht zu Hause war, und er schlussfolgerte daraus, dass sie fremdgegangen war und verstieß sie. Das geschah, als Rama mit Lakshman auf einem Erkundungsgang war durch Ayodhya, um die Mut der Bürger herauszufinden. Ram verkleidet sie sich oft, um herauszufinden, was die Bürger so frei von sich so sagten, nicht, um sie dann das aufzufangen und vielleicht etwas zu verändern in seiner Regierung. So, er hörte das und sagte dann, der äußere Grund war, sagte dann zu sich, auch ich habe meine Frau angenommen, obwohl sie 6 Monate nicht bei mir war. Oh ja, der Wäscher hatte nämlich gesagt zu seiner Frau, ich bin doch nicht wie Rama, der seine Frau annimmt wieder. Oh, hat der Rama gesagt, ich habe meine Frau angenommen. Das denken die Leute. Gut, dann werde ich das Beispiel geben und Sita in die Einsiedelei schicken. Und er tat das. Warum er das tat, ist, weil eine andere Mission von Rama darin bestand, das Beispiel eines idealen Führers zu geben, der seinen Untertanen tatsächlich ein Diener ist. Nicht? Wenn das für die ein Problem war, dann hat Rama das getan. Außerdem, da werden jetzt die sehr, sehr vertrauten Themen plötzlich brechen. Auf im transzendentalen Zusammensein gibt es wie Pralamba eine Trennung, die aber keine Trennung ist, sondern auf einer höheren, für uns nicht so leicht verstehbaren spirituellen Ebene die höchste Form des Zusammenseins darmacht. Aber er hat diesen äußeren Grund genommen, er wollte der König sein. Ich möchte unbedingt noch eine, ich habe jetzt gedacht, dass diese Frage kommt, aber ich habe jetzt 3 Lose gezogen. 3 Fragen. Ich dachte, dass ich meine eine Lila loswerden kann. Ein 4. werde ich jetzt nicht mehr ziehen. Alle guten Dinge sind 3. Ich hätte gerne gefragt, die Frage wäre gut gewesen, was haben wir in unserer Bewegung mit Ramachandra? Was ist unsere Verbindung? Es ist so, dass Prabhupada mehrere Sitaram Detis installiert hat und dafür gesorgt hat, aber es ist auch so, dass wir eigentlich von der Radha und Krishna mehr verehren. Trotzdem kann auch
ein Gebet zu Lord Ramachandra uns beschützen. Ram beschützt seine Devotees, das wird in diesem Mantra ausgedrückt, Patita Pavanat, O Retter der Gefallenen. Eins dieses Lila ist mein Lieblingslila, ehrlich gesagt, hatte Narada Muni einen kleinen Ausfall. Er kam zu einem König, zu dem er predigte, und der König lud ihn ein am nächsten Tag zu der Hochzeitszeremonie, der Bräutigamswahl seiner Tochter dabei zu sein. Und Narada Muni wollte zuerst sagen, nein, das ist nichts für Brahmacharis, aber dann kam in dem Augenblick seine Tochter, also die Tochter des Königs, die Treppe herunter, und sie war so schön, dass in ihm der Wunsch groß wurde, sie an dieser Svayamvara teilzunehmen. Er wollte auch unter den Prinzen sitzen, die da von der Prinzessin ausgewählt wurde. Er wollte heiraten. Aber um nun salonfähig zu sein, ging er noch einmal zu Rama und sagte, gib mir bitte ein unwiderstehliches Gesicht. Gib mir dein Lieblingsgesicht. Und so Rama lächelte und, was hast du vor? Ach, eine kleine private Angelegenheit. Und gab ihm dann sein Lieblingsgesicht. So, als er sich dann am nächsten Morgen zwischen die Prinzen setzte, ich muss noch gerade sagen, diejenigen, die nicht wissen, wie es geht, das ist eine große Tribüne, und die Frau geht dann herum mit einer Girlande und sieht sich die Prinzen an, die gekommen sind, um sie zu heiraten, und den hängt sie die Girlande um. Sie wählt sich also sozusagen ihren eigenen Bräutigam. Ne? So, er setzte sich so unter die Prinzen an einem vorteilhaften Ort, und die Prinzen schauten, wer sich dazwischen gesetzt hat, und lachten sich einen ab. Nicht? Dann kam die Prinzessin vorbei, schaute den ersten Prinzen an. Und dann lachte sie, als sie Narada Muni sah. Und dann schaute sie weiter und wurde ernsthaft und wählte sich zum Schluss ein. Es war ein besonderes Lila. Ich muss sagen, diese Prinzessin war keine gewöhnliche Prinzessin. Und sie wählte sich Vishnu zum Gemahl, der auch erschienen war in dieser Svayamvara. Es war also schon eine transzendentale Svayamvara. So, als sie sich dann einen anderen gewählt hatte, fragte Narada Muni die beiden Prinzen, die neben ihm saßen, ich muss doch total bestechend aussehen, was war das Problem? Und ist auch aufgefallen bei euch schon, ein gewisser Anflug von Humor war schon da, was ist, ach so.